ARD. Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu J.K. Rowling.
Mein Name ist Miguel Rubitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu John Cleese.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo.
Hallo.
Ihr kennt das Übliche. Miguel, Caro, ARD Audiothek. Tabs offen, am Ende Tabs zu. Zack, zack.
Cross-Promo kommt dann am Ende noch. Klappe zu, Affe tot, gehen wir doch direkt rein.
Ich habe für diese Woche nochmal Tabs aufgemacht zu einem Thema, was wir hier immer mal wieder angerissen haben. Zum einen in der Folge von vor einem Jahr, als es um die Snape-Wives ging, und zum anderen neulich, als du über Weihnachten plötzlich Potterhead geworden bist.
Ja.
Und es ist jetzt eben diese sehr blöde Situation, in der du jetzt quasi mitgefangen bist, wie wir restlichen Zillennials.
Ja. Was sind Zillennials?
Gen Z und Millennials, glaube ich.
Ach, zusammen quasi.
Habe ich letztens gelesen.
Ach, toll. Ja, wieder was gelernt. Ja. Interessant.
Wir sind ja auf der einen Seite aufgewachsen mit der Harry Potter Welt. Also für mich ist das wirklich wie gleichbedeutend mit Kindheit. Ich war wirklich extrem, extrem Harry Potter Fan. Und zum anderen verhält sich aber J.K. Rowling leider wirklich sehr transfeindlich und wie ein komplettes Arschloch.
Ja.
Damit dieser Aspekt und diese Einordnung hier auch nicht zu kurz kommen bei uns im Podcast, kommt jetzt hier mal die lange angekündigte J.K. Rowling und Everything Wrong with Harry Potter Folge, die ich unbedingt eh mal machen wollte, wie angekündigt.
Total. Ich bin sehr froh, dass wir das heute mal ganz ausführlich besprechen können. Es haben auch wirklich sich sehr viele HörerInnen gewünscht, nachdem wir so viel über Harry Potter gesprochen haben. Wir haben das hier und da mal immer angerissen, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das jetzt so richtig mit allen Details ganz genau mal durchzukauen.
Mhm. Ich glaube, alle Details würden auch hier im Podcast den Rahmen sprengen, aber einfach, dass man nochmal weiß, ja, what is going on with J.K. Rowling? Natürlich müssen wir direkt am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen rund um das Thema Transfeindlichkeit. Das ist wahrscheinlich eh klar. Es gibt sogar einen unerfreulichen aktuellen Anlass, der nochmal so ein bisschen diese Dimension von J.K. Rowlings Transfeindlichkeit zeigt. Sie hat nämlich jetzt letzte Woche laut Berichten in mehreren britischen Zeitungen 70.000 Pfund, das sind umgerechnet 82.000 Euro, an die Organisation For Women Scotland gespendet. Und da bin ich direkt mal auf die Homepage gegangen von For Women Scotland. Die definieren sich da selbst als a group of women from all over Scotland working to protect and strengthen women and children's rights. Klingt erstmal toll, aber wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, steht da direkt: We believe that there are only two sexes, that a person's sex is not a choice, nor can it be changed. Ja, also das Ziel dieser Organisation ist, dass Transfrauen, deren Geschlechtseintrag geändert worden ist, nicht die gleichen Rechte bekommen sollen wie andere Frauen. Zum Beispiel keinen Diskriminierungsschutz oder sowas erfahren. Mhm. Die sind generell gegen Selbstbestimmung, die sind gegen Reformen, die es Menschen ermöglichen, ihr eingetragenes Geschlecht zu ändern. Und diese Organisation sammelt eben Geld, weil sie vor den Supreme Court, also dem höchsten Gericht in Großbritannien, gegen die Anerkennung von Transfrauen klagen. Wie sie eben aktuell im Gleichbehandlungsgesetz, dem Equality Act, festgelegt ist. Und diese Klage wurde zugelassen am Freitag und wenig später kam auf dem Spendenportal der Organisation eine fette Spende rein von einer ominösen J.K. Und britische Medien konnten diesen Betrag sehr schnell J.K. Rowling zuordnen. Surprise.
Wie sind die darauf nur gekommen?
Ja, in der Mitteilung zu der Spende schrieb sie dazu: Ihr wisst, wie stolz ich bin, euch zu kennen. Danke für eure harte Arbeit und eure Beharrlichkeit. Das ist wahrhaft ein historischer Fall.
Also sie unterstützt das quasi mal mit einer unglaublichen Geldsumme, mal so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt.
Das schüttelt sie mal eben so raus. Das ist für sie ja Pipifax, Killefit. Ja, das muss man sich vorstellen. Das schreibt Joanne K. Rowling, die Erfinderin der Harry Potter-Reihe, eine der erfolgreichsten Autorinnen aller Zeiten, eine der reichsten und einflussreichsten Frauen der Welt, an eine offen transfeindliche Organisation, die Transmenschen, man muss es so sagen, die einfach Transmenschen ihr Existenzrecht absprechen. Ich finde, das ist irgendwie nochmal next level, weil J.K. Rowling hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele sehr üble Statements rausgehauen, aber halt wirklich auch über jetzt Großspenden indirekt zu versuchen, politisch Einfluss zu nehmen gegen Transmenschen, ist halt richtig übel. Also zu wissen, dass die TERF-Lobby, die TERF, können wir auch nochmal erklären, steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist, dass diese Lobby eine so mächtige und reiche Verbündete hat, in einem Land hier einmal über den Kanal geschwommen, ist echt erschreckend. Und dazu kommt halt noch dieser Layer, dass diese Frau einfach unser aller Kindheit und dein Weihnachten dieses Jahr so geprägt hat. Ja. Ich habe das auch so oft gehört im Gespräch mit Leuten aus meinem erweiterten Umfeld, dass sie sagen, ja gut, das ist halt irgendwie so eine konservative Boomerin, soll die doch in Ruhe irgendwie Leute hassen, ich lasse mir Harry Potter nicht kaputt machen. Ich kann verstehen, dass das schmerzhaft und unbequem und so ist, sich damit zu befassen, aber ehrlich gesagt fällt es auch sehr schwer, die Sachen zu ignorieren, die J.K. Rowling regelmäßig in ihre Timeline reinkotzt und sich vorzustellen, wie schmerzhaft das für Menschen ist,
die das betrifft. Genau.
Und deswegen habe ich versucht, da nochmal so ein bisschen was zusammenzustellen, wo ich gerne mit dir heute drüber quatschen würde. Es ging eigentlich los, ich glaube, das war so mit das erste, 2019, da hat sie auf Twitter eine Frau verteidigt, die ihren Job verloren hat, weil diese bei der Arbeit geäußert hat, dass man sein Geschlecht nicht ändern kann. Und da hat sie dann dazu geschrieben: Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you, live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Also da kommt schon durch, was sie für eine Sichtweise auf dieses ganze Thema Geschlecht hat, ne? Also so diese typischen Turf-Positionen. Also sie beharrt.
Das war das erste Mal, dass sie sich dazu geäußert hat irgendwie.
Genau, das war so, so die Sache, die so in der Öffentlichkeit dann auf einmal extrem wahrgenommen wurde. Ne? Diese Position, man beharrt so ganz vehement auf dieser Idee von einem vermeintlichen biologischen Geschlecht, ne? Also zwei Geschlechter, that's it, die unveränderbar sind, und wandelt jegliche Kritik an diesem Verhalten also einfach in Frauenfeindlichkeit um. Ne? Also sich selber dann in diese, ich bin eine diskriminierte Frau, weil ich Kritik erfahre. Das ist so dieses gängige Muster, was
da
einfach
benutzt
wird.
Das ist ja eine Strömung, die es auch in Deutschland gibt. Ne?
Genau.
Aber Alice Schwarzer und die Emma und so steht dafür ja auch total, dass sie eben quasi vermeintlich feministische Takes benutzt, um Transfrauen damit zu diskreditieren als keine echten Frauen, was sie aber natürlich sind.
So. Und man muss sagen, wir sind als Gesellschaft eigentlich ein paar Schritte weiter. Ne? Also man hat eigentlich schon länger irgendwie verstanden, dass das eine schädliche Form von Feminismus ist, die eben andere Gruppen ausschließt,
ja,
ne, oder halt nicht inklusiv ist, also dieses White Feminism Ding weiterfährt und andere Gruppen nicht mitnimmt.
Ja, und es ist ja auch einfach kein neues Phänomen. Man hat jetzt immer mal so das Gefühl, dass in den Medien das neu aufgegriffen wird. Da kann ich vielleicht auch nochmal auf die Magnus Hirschfeld-Folge von uns verweisen, wo wir darüber geredet haben, dass das eben von den betroffenen Personen auch schon vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten die Rechte eingefordert wurden. Ne? Auch die Miriam Rivera-Folge können wir auch nochmal vielleicht empfehlen. Da haben wir auch so ein bisschen über
sehr
Grundsätzlichkeiten besprochen. Ja, vielleicht hört ihr euch, wenn ihr die nicht gehört habt, nochmal vorher an. Dann können wir jetzt so ein bisschen weiter drüber reden bei J.K. Rowling.
Dann ging es auch los, dass sie halt Backlash erfahren hat in den sozialen Medien. Ne? Also dass Leute wirklich sich erschüttert gezeigt haben. Da waren halt wirklich massenhaft Fans so enttäuscht von dieser Heldin unserer Kindheit irgendwie. Da hat eine Person geschrieben: I grew up as a trans child reading your books as an escape. I would often pick out names from characters to give to myself before I ever felt comfortable in who I was. Mhm. Also Leute, die aus der Community sind und sich extrem mit dieser Welt identifiziert haben.
Und das teilweise selber dann zu ihrer Identität gemacht haben.
Genau, genau. Ja. Und 2020 ging es dann zum Beispiel damit weiter, dass sie sich extrem an diesem Begriff People who menstruate, also menstruierende Menschen, in einem Artikel gestört hat. So massiv, dass sie da so einen super ironischen Tweet abgesetzt hat. Also auch nochmal da zum Verständnis, das sind nicht irgendwie Gaga-Begriffe, weil jemand Bock hat, irgendwen zu provozieren, sondern es ist halt ein Beispiel für inklusive Sprache, um auch Transgender und nicht-binäre Menschen mit einzubeziehen. Weil zum Beispiel kann es ja einfach eine Person geben, die sich heute als Mann identifiziert, aber immer noch menstruiert. Das sind einfach Sachen, die existieren. Und J.K. Rowlings Tweet dazu war dann: People who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben, wimpet, wummet. Also,
ja, ach komm.
Lustig.
Ja.
Sie ist einfach nicht bereit, das zu akzeptieren. Es ist so dieses sehr engstündige, nur Frauen menstruieren und dabei bleibe ich. Dazu hat sie dann auch ein relativ langes Statement veröffentlicht. If sex isn't real, there's no same-sex attraction. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. bla bla bla, ich kenne auch Transmenschen, ich mag auch Transmenschen. Also dieses klassische, ne, sich das irgendwie da wieder gemein machen.
Ich habe auch da Freunde, die sind so und die lachen da am lautesten. So, das ist oft so
diese
gängigen Argumente. Die
und am Ende dann, it isn't hate to speak the truth. Also ne, sie hat so dieses, die Wahrheit gepachtet und das kann ja wohl keinem wehtun. Tut es aber, weil es halt einfach, sehr verletzende und ausschließende Bemerkungen sind von ihr.
Und das wird ihr ja auch kommuniziert und da ist sie dann jetzt dementsprechend einfach ignorant und tut so, als gäbe es diese Kritik einfach nicht und diese Argumente, die einfach ganz offen da liegen, für alle einsichtbar.
Genau, also sie ist quasi auf der felsenfesten Überzeugung, ich respektiere die Rechte von Transpersonen, ich würde auch dafür einstehen, aber zur selben Zeit ist mein Leben nun mal dadurch geprägt, dass ich eine Frau bin und die Erfahrung, die ich als Frau gemacht habe. Ja, aber wenn du halt nur irgendwie dich darauf so versteifst, dann bist du halt automatisch irgendwie, fällst du dich exkludierend und verletzend. Und sie hat dann eben auch in einem noch längeren Essay, Statement, irgendwas in die Richtung geschrieben, dass ihre Sichtweisen was damit zu tun haben, dass sie selber häusliche Gewalt erlebt hat und sexuelle Gewalt erlebt hat und dass das eben ihre Haltung zu Geschlechtsidentität sehr geprägt hat und hat das Gefühl, dass es irgendwie sich in eine frauenfeindliche Gesellschaft entwickelt. Daher kommt irgendwie ihre Sichtweise, die natürlich trotzdem einfach, kann ja sein, dass sie schlimme Erfahrungen gemacht hat, aber es rechtfertigt halt nicht dieses Verhalten, auch mit dieser Reichweite und Machtposition sowas rauszuhauen.
Was hat es denn auch mit diesem Thema zu tun? Also so, es kann sein, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, aber da jetzt dann quasi sämtliche Transmenschen unter einen Generalverdacht zu stellen, was haben denn Transmenschen mit dieser Art von Gewalt zu tun, die sie da erfahren
hat? Es wirkt für
hat?
Mich ehrlich gesagt ziemlich konfus. Ne? Also sie bringt dann auch Argumente wie, dass sie besorgt darüber ist, wenn jetzt zum Beispiel Transfrauen Zugang zu Orten ermöglicht werden, die exklusiv für Frauen bestimmt sind, zum Beispiel öffentliche Toiletten. Wenn man die dann öffnet für Leute, die sich als Frau fühlen oder glauben, eine zu sein, dann öffnet man die Tür für alle Männer, die hereinkommen wollen. Sie bezieht sich da auch auf Frauengefängnisse als Ort, wo dann weitere Übergriffe durch Männer, die sich als Frauen fühlen, passieren können. Das sind Scheinargumente, es wirkt super konfus und es ist halt immer dieses nicht anerkennen, Transfrauen sind Frauen.
Genau, wenn es dann heißt, okay, da kommen Männer rein. Nein, ist nicht der Fall.
Genau.
Es kommen halt Frauen rein.
Genau.
Dieses Argument mit diesen Sicherheitsräumen, das ist ja auch derart hinkonstruiert, weil für wen sind denn diese Orte Sicherheit? Es ist ja gerade erst letzte Woche wieder die Nachricht rumgegangen, dass eine 16-jährige non-binäre Person auf einer Mädchentoilette einer Highschool in Oklahoma verprügelt wurde, so doll, dass sie gestorben ist. Das ist ja wieder extrem exkludierend. Für wen ist das ein sicherer Ort und für wen nicht. Es ist komplett absurd, Transpersonen zu unterstellen, dass die da rein wollen, um irgendwen irgendwie zu schaden. Es ist kompletter Wahnsinn,
es
das
wirkt,
zu erzählen.
Es wirkt, als ob sie sich da über irgendwas rein verstrickt, so eine Mischung aus so einem vermeintlichen Feminismus, dann dieses, ich muss reagieren darauf, dass aus der ganzen Welt irgendwie Kritik auf mich einhagelt. Dann kommt sie mit einer persönlichen Lebensgeschichte daher, dann bringt sie diese Scheinargumente. Also es wirkt irgendwie auf mich nicht wirklich irgendwie großartig durchdacht.
Ja,
das Ganze.
Also es hat irgendwie keine
dazu,
wirkliche
dass
Grundlage.
Es einfach schädlich ist.
Genau.
So, genau. Dazu kommt die Sache mit den Büchern. Sie hat neue Bücher rausgebracht. Das eine 2020, da ging es darum, dass ein Detektiv auf der Jagd ist nach einem cis-male serial killer who dresses as a woman in order to hunt and murder cis-woman. Ja, ungünstig. Würde ich einfach mal sagen.
Sie hat sich verrannt.
Sie hat
also,
sich
sorry.
Da in was verrannt.
Sie hat sich da, wie verbissen kann man sein?
Das nächste Buch, da hat sie veröffentlicht, da geht es um einen YouTube-based Cartoonist, der angeklagt wird, rassistisch, transphob und ableistisch zu sein, der dann gedoxt und mit dem Tode bedroht wird und am Ende dann erstochen wird.
Aha.
Ja. Da muss man jetzt nicht so doll zwischen den Zeilen lesen, würde ich mal sagen. Da habe ich einen sehr lustigen Tweet zugesehen. J.K. Rowling released a new book today about a YouTube animator that gets stabbed to death for making racist and transphobic animations and it's 600 pages longer than Dune. Ja, irgendwie hat sie hat da irgendwie das Bedürfnis, sich irgendwie dazu zu rechtfertigen. Dazu passt, dass letztes Jahr ein Podcast veröffentlicht wurde, The Witch Trials of J.K. Rowling. Also sie selber sieht sich als Hexe, die gejagt wird.
Also so diese klassische Hexenverfolgung hier, digitales Mittelalter, bla bla bla. Das sind ja alles Sachen, die man schon...
Natürlich mit der Doppeldeutigkeit der Welt der Hexen und Zauberer. You get it. Es ist eigentlich im Prinzip, geht es so sehr um ihre Geschichte und ihre Sichtweise die ganze Zeit und gar nicht wirklich um diese ganzen Vorwürfe der Transfeindlichkeit. Es ist irgendwie, ich bin da nicht ganz durchgedrungen, was dieser Podcast genau uns sagen will. Ganz interessant dazu vielleicht ein YouTube-Essay von ContraPoints. Das ist eine Trans-YouTuberin, die sagt erstens mal, es gibt gar keine Witch Hunt. Bezogen auf J.K. Rowling. Das sind einfach Reaktionen auf Äußerungen, die sie selber ins Internet reinhaut.
Ja, Überraschung, es hat Konsequenzen, wenn man irgendwas sagt oder macht.
Genau also, das, genau
guten
das.
Morgen.
Und zweitens noch einen anderen Aspekt, der irgendwie so ein bisschen komplexer ist, dass sie sagt, ne, also J.K. Rowling ist ja nicht der Endboss von Transphobia. Da hast du wieder irgendwie eine große Bewegung, wo du eine einzelne Frau dämonisierst, was super häufig passiert, also jetzt andersrum gedacht. Und am Ende bezeichnet sie halt J.K. Rowling und andere TERFs wie so nützliche Idioten. Also, dass du halt eigentlich dahinter hast du ultrakonservative Strukturen und Parteien und ein Patriarchat, was irgendwie Gewalt ausübt. Und dann hast du halt wieder so eine Frau, die da irgendwie so eine besorgte weibliche Stimme ist und dem so ein bisschen ein Gesicht gibt. Finde ich einen sehr komplexen Gedanken, der irgendwie voll interessant ist.
Also der kann ja vielleicht einen richtigen Aspekt haben, aber nichtsdestotrotz ist sie einfach eine Projektionsfläche für eine Strömung und
genau.
Ein Gesicht einer ganzen politischen Agenda, die quasi von mehreren Personen geführt wird. Aber sie natürlich als mächtige prominente Person, die sehr viel Geld hat und eben jetzt auch aktiv wird und Geld spendet und so weiter, dafür eben steht. Und dann muss man da natürlich auch ja, mit den Konsequenzen dazu leben. So.
Genau, alles in allem kann man halt sagen, dass sie einfach öffentlich Frauen diffamiert als angebliche Feministin, ne, weil das irgendwie schon so ein Widerspruch in sich ist. Sie diffamiert oft Transfrauen als Männer und Verbrecher. Sie brachte wiederholt Transfrauen mit männlichen Sexualstraftätern in Zusammenhang. Sie hat 2022 eine Hilfsorganisation gegründet für weibliche Opfer sexueller Gewalt, die aber Transfrauen einfach ausschließt. Vergangenes Jahr hat sie gesagt, sie würde lieber ins Gefängnis gehen, als die Pronomen einer Transperson korrekt zu verwenden. Als Antwort auf einen Bericht einer Daily Mail, wo es darum ging, dass die Labour-Bewegung daran arbeitet, Angriffe auf die Geschlechtsidentität als Straftaten zu deklarieren. Ich mache gern 2 Jahre, wenn die Alternative erzwungene Rede und erzwungene Leugnung der Realität und Bedeutung von Geschlecht ist. Also es wirkt auch, als ob es zunehmend so ein bisschen platter und auch irgendwie radikaler wirkt.
Also was sich durch ihre Karriere zieht, ist, dass sie eine Menge Fantasie hat. Das ja.
Das kann man sagen.
Also sie fantasiert sich da irgendwelche Sachen, irgendwelche Szenarien herbei, die ja wirklich komplett aus der Luft gegriffen sind.
Ja, absolut. Übrigens haben sich auch viele der SchauspielerInnen aus den Harry Potter Filmen von ihr distanziert. Daniel Radcliffe, ne, der Harry Potter gespielt hat, hat geschrieben, Transgender Frauen sind Frauen und jedes gegenteilige Statement löscht die Identität und die Würde von Transpersonen und ist darüber hinaus entgegen jeder Ratschläge von ExpertInnen. Was irgendwie, finde ich, ein sehr gutes Statement dagegen ist. Emma Watson, die Hermine gespielt hat, hat auch gesagt, Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren't who they say they are. Also viele solidarisieren sich mit der Trans-Community gegen J.K. Rowling. Unterstützung bekommt sie von Dave Chappelle und von Robbie Coltrane, der Hagrid spielt. Das ist irgendwie auch ein bisschen painful. Der sagt, ich finde das alles gar nicht schlimm und junge Leute sind eh immer von allem angegriffen. Das ist so ein richtiger Boomer.
Also wirklich gar nichts gelesen, von nichts eine Ahnung, aber hauptsächlich mal laut rumpoltern. Aber auch irgendwie typisch Hagrid.
Ja, wer leider auch auf ihrer Seite ist, ist Helena Bonham Carter. Die Bellatrix gespielt hat.
Das
und,
ist jetzt natürlich
und lustigerweise Voldemort. Also Ralph Fiennes.
Naja, gut.
Ist auch pro,
on
hat
brand.
Sich auch pro JK geäußert.
Ja, on brand. Das ist jetzt natürlich sehr interessant, wenn man so ein bisschen jetzt darüber nachdenkt, okay, kann man das denn alles weiter konsumieren, ihre Kunst und alles, was daraus entstanden ist, weil jetzt natürlich die Filme, da haben natürlich mehrere Leute dran gearbeitet, als jetzt diese eine Person. Trotzdem entspringt es aus ihrem Kopf.
Mhm.
Sollte man das canceln? Kann man da jetzt sagen, ich gucke das nicht mehr? Ist das eine individuelle Entscheidung oder sollten wir da jetzt irgendwie gemeinsam auf die Barrikaden gehen und sagen, okay, das wird jetzt komplett aus, ja, vielleicht sogar gelöscht oder runtergenommen. Weißt du, da gibt es ja unterschiedliche Konsequenzen, die man da jetzt fahren kann.
Gibt es Wege, das zu konsumieren, ohne dass permanent Geld in J.K. Rowlings Tasche fließt, dass das sie dann wiederum an transfeindliche Organisationen spenden kann, wenn sie lustig ist.
Also so, da hat man natürlich als Konsument dann auch eine gewisse Macht und eine Entscheidungsmacht eben, ja, das eben weiter zu unterstützen und ihr weiter hier Geld in Rachen zu schmeißen.
Mhm. So. Manche Ansätze gibt es ja auch schon, zum Beispiel bei dem Hogwarts Legacy Spiel, das letztes Jahr rauskam. Da hat man dann in dieses Videospiel einen Trans-Charakter eingeführt, wo man sagt, okay, ich sehe euer Statement, aber trotzdem ist es am Ende das ganze Harry Potter Universe, an dem J.K. Rowling verdient. Es ist halt einfach eine scheiß Situation.
Es ist ein Riesen-Franchise und falls du dich noch erinnerst, als wir in New York in diesem Harry Potter Laden waren, da war ja gerade Pride Month und da haben sie auch so super plakativ so Pride Flags überall hingehängt und so, wo man auch so dachte, okay, sie versuchen wirklich händeringend das irgendwie zu retten.
Harry Potter Pride Month.
Genau, und Harry Potter irgendwie als Marke zu retten, was aber natürlich auch nur daran liegt, nicht weil denen irgendwas an der Community oder derartige Sachen liegt, sondern weil das halt ein Franchise ist, was unglaublich viel Geld abwirft. Mhm. Und da jetzt wenden sich natürlich viele Fans diesem Franchise den Rücken zu.
Auch um das nochmal zu sagen, also Harry Potter war halt einfach irgendwie mein Safe Space in der Kindheit und Jugend und ich kann halt nur versuchen, mir vorzustellen, wie schmerzhaft es sein muss als Transperson, wenn dir diese Safe Space der Kindheit zerstört wird und das auch noch von der Kreatorin dieser Welt, zu der du irgendwie aufgeblickt hast oder wo du halt irgendwie eine starke emotionale Bindung zu hast und dieses, was immer wieder in den Büchern sich auch durchzieht, ist dieses Hogwarts nimmt alle auf. Ne? Es ist immer wieder so, Hogwarts nimmt sie alle, wenn sie nur Talent haben und solche Sachen werden immer gesagt. Also es wird irgendwie so ein inklusives Bild vermittelt, aber offensichtlich kann man sich in einer komplett magischen Zauberwelt mit Einhörnern und Hauselfen nicht vorstellen, dass Transfrauen existieren. Ja. Also das ist irgendwie, alles daran ist irgendwie so verschroben und es macht mich halt so wütend, je länger ich da irgendwie drüber nachdenke. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sich ja dann J.K. Rowling so als die große Feministin framet, während man ehrlicherweise gar nicht so viel davon in den Büchern findet. Mhm. Das wird dir vielleicht beim Film gucken gar nicht so aufgefallen sein. Aber ich finde das Frauenbild in den Büchern jetzt auch nicht so powerfeministisch. Mhm. Das ist jetzt eine Spoilerwarnung für alle, die nicht wissen wollen, was in den Büchern alles so passiert. Ich denke mal, das kann man so oder so sehen. Vielleicht ist der Blick da auch jetzt ein bisschen strenger. Die Buchreihe entstand in den 90ern und so weiter. Aber ein paar Sachen sind mir da, ich glaube, schon immer unbewusst ziemlich negativ aufgefallen. Es gibt außer Hermine eigentlich keine andere weibliche Figur, die die Handlung maßgeblich vorantreibt, oder keine weiblich gelesene Figur. Du hast Harry und Voldemort als so Gegenpole, das Gute und das Böse, beide Männer. Dumbledore ist der mächtige, weise, alte Mentor. Harrys zweiter Mentor, Hagrid. Snape, die entscheidende Schlüsselfigur, ein Mann. Harrys Feind in der Schule, Malfoy, ein Mann. Die ganze Gang von seinem Vater, vier Männer. Lupin und Sirius, auch so Vaterfiguren für ihn. Dann hast du die Todesser, die weitestgehend männlich sind und so weiter und so weiter.
Das wäre auch geil, wenn man nur die Todesser weiblich gemacht hätte. Genau. Das wäre jetzt auch nicht, der Take gewesen, den man da gewollt hätte.
Ja, aber ich finde, weißt du, auch keine starke Bösewichtfigur.
Ja.
Also klar, du hast halt vielleicht so eine Bellatrix oder so eine Umbridge mal zwischendrin, aber das ist mir beim Lesen schon irgendwie negativ aufgefallen. Und zum Thema Hermine, die ja irgendwie so, ne, diese ikonische weibliche Figur in der Serie ist, wird einfach permanent als so eine super nervige Streberin dargestellt. Die ist offensichtlich die Schlauste, rettet die ganze Zeit Harry und Ron den Arsch und in irgendwelchen Gefahrensituationen. Sie schreiben andauernd alle Hausaufgaben von ihr ab und profitieren halt extrem einfach von dem, was sie macht und ihrem Output und so. Aber sie ist immer diese zickige Besserwisserin, die die ganze Zeit lernt und die Regeln befolgt. Im ersten Teil ist sie so eine nervige Klette. Die muss dann erstmal von Harry und Ron vor dem Troll gerettet werden. Also wenn es hart auf hart kommt, ist sie dann auch doch gar nicht mehr so schlau. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Hermine keine einzige weibliche Freundin hat? Also ab und zu hängt sie mit Ginny ab.
One of the boys.
Ja, mit der Schwester von Ron. Aber sonst, also es wirkt einfach so, finde ich, als ob so die anderen Mädchen und Frauen in Hogwarts so ein bisschen dümmlich sind und so ein bisschen unter der Würde von Hermine
und von Harry und Ron. Das ist schon auffällig. War es nicht auch so, dass J.K. Rowling irgendwie im Nachhinein noch irgendeine Figur schwul gemacht hat?
Ja, Dumbledore. Der war übrigens schwul.
So, es gibt keine Anzeichen in diesem Ganzen. Oder gibt es Anzeichen?
Ja, auch da. Dumbledore hatte auch einen mächtigen männlichen Widersacher, Grindelwald. Also das war schon so eine Parallelgeschichte. Und da hat sie dann, das war so geframed als Jungenfreundschaft. So in den Ferien hat sie rückblickend gesagt, ja, die waren übrigens schwul.
Okay, aber es hat sie sich dann so, als die Kritik kam, hinterher so ausgedacht, dann noch so reingemogelt.
Ich weiß nicht genau wann, aber das war schon irgendwie, also das sind die einzigen queeren Charaktere in diesem ganzen Universum.
Ja, so, es in dieser gibt's, magischen Zauberwelt, ja.
Ja. Und ich finde halt so, ne, Thema Frauenbild, irgendwie gibt's da keine weibliche Solidarität. Je länger man drüber nachdenkt, irgendwie echt auffällig. Hermines Aussehen. Also es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das im Film vorkommt. Sie lässt sich dann im vierten Teil diese hervorstehenden Zähne richten, beziehungsweise zaubert sie sie selber kleiner. Und dann merken plötzlich Harry und Ron, ach, die ist ja ein Mädchen. Also es wird so über das Äußerliche, das ist so im Prinzip eine magische Schönheitsoperation, die sie gemacht hat. Und dann wird klar, ah ja, die ist ja ein Mädchen. Also was ist das für eine Message? Das ist irgendwie so eine Glow-Up-Geschichte. Ja. Dann hast du in Hogwarts ganz oft einfach dieses Horden von kichernden Mädchen. Es geht ganz häufig um Eifersucht von Frauen untereinander. Immer wieder Mädchen, die irgendwie zu sehr in ihren Gefühlen hängen und irgendwie heulen oder kreischen. Und die einzige weibliche Autorität ist McGonagall, die irgendwie auch nicht so richtig Bock macht. Also ich mag sie gerne, aber sie ist irgendwie auch so eine biedere, regelkonforme Figur. Trelawney ist eh irgendwie so eine Schrulle. Also du hast keine coole Frauenfigur. Du hast keine Facette von Weiblichkeit so richtig. Und Thema Ginny, das, was Harry so an ihr mag und schätzt, ist, dass sie nie weint. Also, so,
boah, Harry.
Die ist halt mit 7 Brüdern aufgewachsen und deswegen zeigt sie keine Emotionen und das wird so als erstrebenswert und attraktiv dargestellt, in Abgrenzung zu, in Anführungsstrichen, weinerlichen anderen Frauen. Also das ist irgendwie total problematisch und ich erinnere mich, wie ich darüber gestolpert bin, wie ich das gelesen habe und dachte so, ach so, also das
als
ist
kind
jetzt...
Als Kind schon?
Ja, das ist jetzt, als Jugendliche, dann als halt der 6. Teil rauskam. So. Ja, das ist jetzt das Ding. Also wenn du halt jetzt keine Emotionen zeigst und nie weinst, das ist dann so Harrys Choice.
Also jetzt, wenn man so länger drüber nachdenkt, stimmt ja irgendwie gar nichts an diesem Buch.
Das ist ja auch nicht feministisch, weißt du? Ja. Irgendwie stimmt da
nichts. Aber und diese antisemitischen Figuren, die gibt's doch auch noch, oder?
Genau, das sind die Kobolde, die die Zaubererbank Gringotts leiten. Eine Untergrund-Zaubererbank mit Kobolden, die sehr erschreckend antisemitischen Stereotypen gleichen.
Wie so Karikaturen aus dem Völkischen Beobachter sehen die
genau,
aus.
Das hat zum Beispiel Jon Stewart auch mal kritisiert, dass die irgendwie nach einem antisemitischen Vorbild erdacht sind. Die haben starke Ähnlichkeiten mit der Karikatur von Juden und ähneln einer Zeichnung aus dem Jahr 1903 in dem antisemitischen Buch Protokolle der Weisen von Zion.
Ja, und die haben doch dann auch diesen Schatz im Keller und wollen die Kinder da gefangen halten und so.
Genau, das Kindesentführung.
Ja, das sind ja super antisemitische Stereotype, die sie da einfach ins Buch reingeschrieben hat. Und ist auch alles super weiß. Oder
es ist alles super weiß. Es gibt eine Handvoll schwarze oder POC-Charaktere. Es gibt das Christentum als einzige Religion. Es gibt zum Beispiel diesen Charakter von Cho Chang. Das habe ich auch in der anderen Folge schon mal angerissen. Also ein irgendwie asiatisch geframtes Mädchen, was mir wieder eingefallen ist, als ich mich mit Cho Chang beschäftigt habe. In dem deutschen Hörbuch, was von Rufus Beck eingesprochen wird, sagt Cho ernsthaft, also die spricht kein R, die spricht L. Die sagt, hallo Helly.
Nein.
Doch. Kann mir mal jemand von der Community vielleicht schreiben, ist das, habe ich ein ganz, ganz altes Hörbuch? Wurde das angepasst oder findet man das immer noch so bei euch in neueren Auflagen, dass sie sagt, hallo Helly?
Ach du lieber Himmel. Rufus Beck hat sich, glaube ich, auch mit J.K. Rowling solidarisiert. Ja.
Oh.
Ich glaube, der ist auch pro auf ihrer Seite, ja.
Und von Hermines so nervigen, zickigen Gehabe kommen auch noch auf ein anderes Thema, nämlich das, was die Hauselfen angeht. Also das sind einfach plain als Sklaven gehaltene Wesen, die in dieser Zauberwelt existieren. Und Hermine ist die Einzige, die so sagt, Moment mal, ist vielleicht Sklaverei irgendwie schlecht? Und anstatt die anderen so denken, ah ja, ist vielleicht nicht so cool, dass wir das so machen als Gesamtgesellschaft, ist sie wieder komplett drüber, dass sie sich jetzt um diese unterdrückten Hauselfen Gedanken macht.
Dich nicht so, Hermine.
Ja, natürlich ist es Teil der Geschichte, ne, dass dann jemand auf die Idee kommt, wir sollten vielleicht was dran ändern. Aber dass das alles in allem am Ende genauso bleibt, das ist schon irgendwie alles also ein bisschen weird.
Ach Mann, jetzt habe ich dieses Universum gerade erst betreten und schon machst du es mir wieder kaputt. Aber völlig zu Recht, also gerne weitermachen, tiefer rein in die Wunde.
Ja genau, also es gibt sehr viel daran, was irgendwie, wenn man jetzt sich da irgendwie aufmerksam mit befasst, Sachen sind, die einem als Kind nicht aufgefallen sind, aber jetzt vielleicht auffallen. Ne? Und in den Büchern ist es ja auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel Voldemort und die Todesser als Metapher für irgendwie Faschismus oder so verstehst, natürlich da irgendwie so ein Kampf für das Gute ja drinsteckt. Also da ist ja viel irgendwie gut gemeint und gut gewollt und so weiter, aber viele Sachen, die halt irgendwie einem jetzt so nach und nach auffallen. Und sie selber hat halt mal gesagt, es gibt eine große Anziehungskraft und das versuche ich in den Potter-Büchern zu zeigen, für Schwarz-Weiß-Denken. Es ist der einfachste und in vielerlei Hinsicht der sicherste Ort, an dem man sein kann. Wenn man eine Alles-oder-Nichts-Position zu irgendwas einnimmt, wird man mit Sicherheit Mitstreiter finden. Man wird leicht eine Gemeinschaft finden. Und sie sagt, viele Menschen verwechseln diesen Adrenalinstoß mit der Stimme des Gewissens. In meiner Weltanschauung spricht das Gewissen mit einer sehr kleinen und unbequemen Stimme und normalerweise sagt es dir, denk noch einmal nach, sieh genauer hin, überlege dir das. Ich finde, das kann man ja eigentlich nur zurückraten. Bezogen auf ihr offensichtliches Schwarz-Weiß-Denken, also mehr geht ja nicht, Schwarz-Weiß-Denken, in diesen zwei Geschlechter-Dingen, in denen sie irgendwie gefangen ist. Das würde ich ihr sehr wünschen, diese Erkenntnis auf sich selber zu beziehen und vielleicht auch sich zu entschuldigen bei allen, die sie durch diese Äußerung verletzt hat. Das war mein kleiner Harry Potter und J.K. Rowling Wrap-Up. Mal wieder die Zeit zu kurz, da gibt es bestimmt noch viel mehr zu entdecken. Aber jetzt muss ich erstmal aus den Tweets und aus den Tabs raus.
So, Caro, es gibt leider kein Durchatmen bei uns heute. Es geht bei mir direkt weiter. Ich würde heute gerne eine direkte Tab-Brücke zu deinem Tab schlagen und einfach mal direkt fröhlich weiter canceln. Und zwar auch eine Person, die mir in der Kindheit und Jugend viel bedeutet hat. Ich dachte, es ist einfach nur gerecht, wenn du heute hier jemand einsagen musst, dass ich da nachziehe. Und es ist auch eine Person, die auch in dem Harry Potter-Film mitgespielt hat, auch wenn sie eigentlich für andere Dinge bekannter ist. Meine Person, die ich hier heute behandeln werde, ist John Cleese, der Komiker, Autor, Regisseur, Schauspieler. Er hat bei Harry Potter den fast kopflosen Nick gespielt. Ist er dir als Kind besonders aufgefallen? Mochtest du den oder nicht? Oder war der so egal?
Ich glaube, ich habe als Kind jetzt nicht gecheckt, dass es John Cleese ist. Ja. Aber ja, der fast kopflose Nick ist auf jeden Fall iconic.
Der hat den damals gespielt, ist aber natürlich hauptsächlich eigentlich bekannt als Gründungsmitglied von Monty Python oder Film wie ein Fisch namens Wanda. Jetzt komme ich natürlich so ein bisschen in die unangenehme Situation, dass ich Monty Python erklären muss. Das ist aus dem Grund unangenehm, weil wir aus unserer Community immer mal mitbekommen, dass wir sowohl sehr alte als auch sehr junge HörerInnen haben und die Jungen das wohlmöglich gar nicht kennen und die Alten sich denken, was erklärt der das da jetzt, weil das ist so bekannt gewesen über Jahrzehnte, dass das euch jetzt vielleicht ein paar Leuten, wenn ihr über 40 seid, überflüssig erscheinen mag. Aber kurz zusammengefasst, für die, die es nicht kennen, war Monty Python eine extrem erfolgreiche Comedy-Gruppe aus Großbritannien in den 60er, 70er und 80er Jahren, also wirklich über Jahrzehnte, mit ihren Fernsehsendungen und Filmen für Furore gesorgt haben.
Das Leben des Brian.
Genau, zum Beispiel. Also da sind große Klassiker entstanden und sie haben eigentlich, ich glaube, so grundsätzlich kann man das schon so formulieren, dass sie das ganze Genre auf ein neues Level gehoben haben. Also sie haben quasi eine Humorfarbe entwickelt, die danach extrem oft kopiert wurde und eben, keine Ahnung, die haben so zum Beispiel als erstes geflucht auch im Fernsehen. Mhm. Also John Cleese, der Teil dieser Gruppe war, war der erste, der überhaupt im britischen Fernsehen das Wort Shit gesagt hat. Und das Leben des Brian kennen, glaube ich, richtig viele Leute. Das ist, glaube ich,
ein Begriff. Haben sehr, sehr viel einfach getan für Komik und Humor allgemein.
Bei das Leben des Brian übrigens ein interessanter Fakt, den ich bei meiner Recherche nochmal gelesen habe, ist, dass der nur entstanden ist, weil George Harrison den aus privater Tasche finanziert hat. George Harrison von den Beatles.
Aha.
Die waren irgendwie befreundet und die hatten dieses Konzept und keiner wollte diesen Film finanzieren. Hat der gesagt, ja gut, dann mache ich das für euch.
Fun Fact.
So, also es war irgendwie eine ultra kreative Gruppe, die viel Diskussion angestoßen hat und auch einfach super funny Ideen hatte. Und ihr Markenzeichen dabei war eben so ein super darker Humor, der eben von nichts Halt gemacht hat. Also weder Religion noch Politik, nicht mal vor dem eigenen Tod, wie man in diesem Clip sehen kann, von der Beerdigung von Graham Chapman, ein Mitglied von Monty Python, der frühzeitig an Mandelkrebs gestorben ist. Und da hat John Cleese bei der Beerdigung Folgendes gesagt.
I could hear him whispering in my ear last night as I was writing this. All right, Cleese, he was saying, you're very proud of being the very first person ever to say shit on British television. If this service is really for me, just for starters, I want you to become the first person ever at a British memorial service to say fuck.
Also, ne, also bei einer Beerdigung sagen, der Geist der verstorbenen Person hat mir ins Ohr geflüstert und hat gesagt, also ich soll unbedingt mal die erste Person sein, die auf einer britischen Beerdigung das Wort Fuck sagt. Da gehören schon irgendwie Eier dazu. Also die haben quasi in keine Richtung irgendwelche Fucks gegeben. Mhm. Super kompromisslos und gnadenlos, aber trotz dieses Anarcho-Charakters immer trotzdem mega gut durchdacht. Und es zog sich durch diese ganzen Projekte. Man kann sich auch heute auf Netflix noch ihre BBC-Serie Flying Circus angucken, wen das mal mal interessiert. Da sind noch viele Sachen lustig, paar Dinge auch schlecht gealtert. Also da wurde auch gut und gerne mal mit Blackfacing gearbeitet und solche Sachen. Was auch übrigens nicht von Netflix zensiert wurde, was ich mich frage, warum. Also das ist da, wird da heute noch ausgestrahlt.
Okay.
Ich frage mich, woran das liegt, mal nochmal so nebenbei. Ja, jedenfalls war es so, dass ich mit 11 Jahren oder so das Leben des Brian gesehen habe und mich wirklich komplett kaputt gelacht habe. Das war der lustigste Film, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Und der ist eigentlich auch bis auf so 2, 3 Stellen heute noch ganz gut gealtert. Und dann habe ich mich damals schon relativ schnell eingelesen, wer hat sich das ausgedacht, wer hat da was irgendwie geschrieben, wer hat das gespielt, und fand es dann irgendwie super faszinierend, dass die Leute, die das geschrieben haben, auch gespielt haben, also dass es so eine Gruppe war, und war da irgendwie, habe mich da so reingenördet und war so vielleicht so eine der Initialzündungen auch dafür, dass ich so gemerkt, das ist vielleicht ein Beruf und das kann man vielleicht selber irgendwie machen. Ich war da irgendwie derart begeistert von, dass ich mir dann auf YouTube irgendwie alte Clips angeguckt habe, und mir war das irgendwie für eine gewisse Zeit super wichtig und habe dann diese Serie mit so YouTube-Clips selber zusammengeschnitten und mir dann immer wieder angeguckt und so. Und damals habe ich auch immer wieder diese eine Diskussionsrunde zu Das Leben des Brian angeguckt, die man auch heute noch auf YouTube sehen kann, weil das nämlich dieser Film derart in der Kritik war damals, weil er eben sich indirekt über das Leben von Jesus Christus lustig macht.
Blasphemievorwürfe.
Genau. Und damals gab es dann eben so eine Diskussionsrunde, die so ein bisschen ähnlich ist wie diese Bully versus Pierre Brice-Szene, in der John Cleese mit so einem Priester über diesen antireligiösen Film diskutiert. Der Priester fand es natürlich damals erwartungsgemäß blasphemisch und überhaupt nicht lustig. Und John Cleese hat ihm damals das da entgegnet.
But I mean, the problem that we... No, seriously, the problem that we have got is that you think that we're ridiculing Jesus. And we say, sort of sincerely and truthfully, that is certainly not what we intended to do. And I believe that we're not. And I can best answer that, I think, by answering Mohit's question, which is that what were we trying to do? And I think it comes out, it was spelled out perhaps rather too plainly, rather too banally at one point, when he says, make up your own mind, don't let other people tell you. And we would absolutely deny, at least I would, that there was any attempt to say you should not believe in Christ. What we're saying is take a critical view, find out about it. Don't just believe because somebody tells you to. Somebody in the pulpit says something, question it.
Also, ne, er erzählt da relativ...
Er konnte ein bisschen mehr erzählen, als jetzt Bully.
Genau.
Pierre Brice entgegenzusetzen hätte.
Genau.
Ja.
Also er sitzt da und erzählt halt mit quasi einfach seinen echten, ernsten Take zu dem Ganzen, dass er es eben wichtig findet, dass man auf alles einen kritischen Blick hat und Sachen hinterfragt und gerade solche mächtigen Institutionen wie Kirche, und man sich da jetzt keine Meinung vorgeben lassen sollte. So. Und das war halt für die damaligen Verhältnisse ultra provokativ und neu. Aber jetzt ist es halt leider so, dass das Ganze auch schon 45 Jahre her ist. Mhm. So, und 2 Monty Python-Mitglieder liegen bereits unter der Erde, und John Cleese ist mittlerweile 84 Jahre alt, hat danach noch eben eine Filmkarriere gemacht und eben bei Harry Potter und diese ganzen Sachen mitgespielt, aber eben auch ähnlich wie J.K. Rowling, so eine komische, so eine politische Richtung eingeschlagen, die jetzt irgendwie einem nicht mehr so viel Spaß macht. So, und auch er ist, ähnlich wie J.K. Rowling, in den letzten Jahren immer wieder mit super kruden politischen Takes aufgefallen, die eindeutig ins rechte konservative Lager zu verorten sind, wenn auch zu den unterschiedlichsten Themen. Aber ich denke mir jetzt irgendwie, man kann jetzt nicht anders, als ihn quasi mit den eigenen Maßstäben zu messen und ihn selber mal mit einem kritischen Blick zu betrachten und sich mal von ihm keine Meinung vorgeben zu lassen. So wie er das quasi früher mit der katholischen Kirche gemacht hat. So. Und ich würde dich jetzt einfach mal da durchbegleiten, durch die Galerie seiner lustigen Äußerungen, die er
ich
so betrieben hat.
Ich freue mich wahnsinnig.
Das Ganze fing an 2016, als er aufgefallen ist als großer Befürworter des Brexits und mit dieser Meinung auch durch Nachrichtensendungen und Talkshows getingelt ist und im Zuge dessen auch immer wieder erzählt hat, dass ihm die unterkomplexe Berichterstattung der britischen Zeitung über den Brexit so sauer aufstoßen würde. Und da saß er dann in Talkshows und hat sich irgendwie so geäußert.
John's here. We're going to be talking about his extraordinary career and why he's decided he's going to be boycotting Britain.
So you're leaving us?
Well, I'm going to buzz off in November because I'm fed up with the corruption in this country, and in particular with just how awful the newspapers are.
Also, er möchte auswandern, weil die Zeitungen so schlimm sind. Mm. Und mit dieser privaten Entscheidung setzt er sich in so eine Sendung. Also, okay, who cares? Yeah. Also, das ist schon irgendwie so ein komischer Move, finde ich. Und da sitzt er dann eben und erzählt, er vertraue keinen Journalisten. Die Debatten seien alle derart verkommen. Erzählt aber auch nie irgendwie, um was es genau geht. Schuld an allem Übel ist natürlich für ihn die Woke-Culture, die Cancel-Culture. Ja, diese gängigen Sachen, die dann eben schnell aus dieser Ecke kommen. Er ist eben mittlerweile davon so besessen, dass er sich da wirklich komplett wirr rein verstrickt hat. Also es gibt mehrere abstruse Tweets von ihm darüber, dass London nicht mehr den Engländern gehöre, was irgendwie eindeutig rassistisch zu lesen ist. Aber dann schießt er dann hinterher, das haben alle außer ihm nur falsch verstanden. Und es gibt so eine halbherzige Entschuldigung und damit ist das Ganze aber irgendwie vom Tisch. Aber er geht gar nicht auf die Kritik ein und er fällt halt irgendwie so aus meiner Sicht auf rechte Narrative ein, verinnerlicht die und darf dann irgendwie in der Talkshow erzählen, wie schnell man doch gecancelt wird. Aber er sitzt dann damit mit diesem Take in allen Talkshows.
Ja.
Und er hat sich eben auch sehr, sehr groß mit J.K. Rowling solidarisiert.
Ach,
und hier überschneiden sich unsere Tabs nämlich heute. In mehreren Tweets behauptete er, dass Transmenschen zu viele Forderungen haben, dass das die Debatte zu weit ging, dass sie zu sensibel seien, auch dass sie keinen Humor haben. Also derartige Pauschalisierung auf eine gesamte Menschengruppe, das ist irgendwie so komisch zu lesen, wie die dann quasi über diese Connection dieses Films sich dann da gegenseitig irgendwie bestärken und in öffentlichen Briefen unterstützen und sich solidarisieren und er schreibt dann da irgendwelche Briefe.
Er war mal der Geist.
Ja, wirklich, und er war mal der Geist, so, hä? Was ist das für eine Connection?
Ja.
Wie kann das passieren? Und er fragt dann so auf Twitter süffisant, ob er denn mit allen Transmenschen einer Meinung sein muss, um nicht transfeindlich zu sein, ob denn Transmenschen dann im Umkehrschluss nicht klisphob sein und provoziert dann so damit, dass er in seinem tieferen Inneren ein kambodschanischer Polizist sein möchte, ob er das denn auch ging. Also wirklich die schlimmsten alten Boomer-Takes und Witze. Und das Ganze gipfelte dann darin, dass er eine eigene Sendung bekommen hat auf Great Britain News, in der er der Woke-Culture den Kampf ansagen will. Und dazu muss man sagen, dass Great Britain News ein recht frisch gegründeter rechtspopulistischer Sender in Großbritannien ist, auf dem zum Beispiel auch Nigel Farage und Boris Johnson eigene Sendungen
moderieren. Das tut auch wirklich weh einfach.
Es ist wirklich so, wieso setzt sich eine Person von so einer Größe auf so einen kleinen Nischensender neben diesen politischen
Andererseits
Leuten?
Andererseits saß Gottschalk auch bei Bild Live.
Genau, also daran habe ich auch gedacht, das ist so ein Äquivalent wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also so Thomas Gottschalk steht ja auch für diese komische Strömung von, ja, dann sage ich halt gar nichts mehr, man darf gar nichts mehr, früher war alles so. Mhm. Irgendwie haben die aufgehört, ab irgendeinem Punkt in ihrem Leben Debatten weiter zu verfolgen und denken sich, alle anderen sind verrückt geworden, außer ich. Und das verstehe ich nicht, wie man das wirklich denken kann und wie verbissen man in so ein Thema sein kann, dass wirklich John Cleese bei dieser Sendung, der erste Witz, der kommt, ist über eine Transperson bei der Ankündigung, der Anmoderation. Oh. Why?
Mir wäre lieber, er ist nur noch bei LOL und sagt Rurai.
Rurai, das war die gerechte Strafe. Aber ich finde es halt wirklich so krass. Es gibt dann zum Beispiel da auch ein Gespräch zwischen John Cleese und Caitlyn Jenner, die ja eine Transfrau ist, aber eben auch dafür bekannt ist, dass sie sich nicht mit den Aktivistinnen auf eine Linie stellt. Also die quasi eher auch auf Anti-Woke-Culture auf dem Trip ist. Und dann werden da halt Videos hochgeladen, in denen die beiden auftreten und der Titel auf YouTube ist einfach Transgender Women Are Not Real Women.
Ja, das Gute ist, da musst du das Video gar nicht mehr anklicken. Weißt du ja schon.
Weiß man schon, was da drin vorkommt.
You get it.
So, und was mich daran so aufregt, zum einen dieser Wandel von früher mal irgendwie mit den richtigen Sachen provoziert haben und die richtigen Leute getriggert haben, wie eben in dieser Talkshow mit diesem katholischen Priester, aber irgendwie dann mit der Komplexität der Welt überfordert sein und nichts mehr checken und trotzdem noch mitreden wollen. Und auch dieses Missverständnis von ihm, dass er so so tut, als wäre das irgendwie das Gleiche wie früher, sich mit so einer hohen Institution wie der katholischen Kirche anzulegen und heute mit Menschen, die einfach nur irgendwie für ihre Rechte einstehen und für Sichtbarkeit kämpfen und letzten Endes dafür, dass sie existieren dürfen. Ja. Und er sitzt da und tut so, als wäre das irgendwie die gleiche Art von edgy Humor und er sitzt da und es ist so, das stimmt einfach nicht.
Du legst dich nicht mit einer mächtigen Institution an, sondern einfach mit diskriminierten Menschen. So.
Genau. Ja. Das ist irgendwie nicht das Gleiche. Und da reiht er sich ja auch ein in diese komische Bubble von Comedians wie so Ricky Gervais und Dave Chappelle, hast du eben auch schon erwähnt, hat sich auch mit J.K. Rowling solidarisiert. Und da kann ich wirklich nur sagen, diese Typen, die wirken auf mich mittlerweile nur noch peinlich. Es tut mir leid, ich habe kein anderes Wort dafür.
Too many tabs rechnet ab.
Wirklich, nee, ich habe mich jetzt wirklich in Rage geredet, es tut mir leid. Also die können einfach nicht mit dem Machtverlust umgehen, dass sie als weiße männliche Mehrheitsgesellschaft nicht mehr die Deutungshoheit über jeden einzelnen gesellschaftlichen Aspekt haben und driften darüber komplett ab. Also es gibt inhaltlich keinen Unterschied mehr zwischen dem konservativen Onkel beim Weihnachtsessen und John Cleese in diesen Talkshows. Es tut mir leid, so und jetzt mein Statement, es ist peinlich, es ist langweilig, es ist nicht lustig und es ist faul. Und es regt mich derart auf, dass ich jetzt ein für alle Mal, sorry, nee, ich habe mich jetzt in Rage geredet, jetzt ist es soweit. Ich schließe jetzt endgültig meine Tabs zu John Cleese. Das war meine Abrechnung. Du hattest deine Abrechnung mit J.K. Rowling, ich mit John Cleese.
Es ist ja eigentlich eine geladene Folge, sorry. Es ist nicht nur eine Abrechnung, es ist eigentlich auch die große enttäuschte Liebe-Folge.
Es ist die große enttäuschte Liebe-Folge.
Es sind Leute, die man irgendwie richtig toll fand und die man sehr, sehr viel reinprojiziert hat. Und am Ende sind es halt auch Menschen, die irgendwann
es ist
Scheiße labern.
Ja, vielleicht darf man auch einfach nicht alt werden, ich weiß es nicht, aber es gibt auch alte Leute, die irgendwie trotzdem noch cool drauf sind. Man muss sich einfach so ein bisschen, es ist diese Arroganz, die mich daran auch
ey,
so
dazu,
nervt.
J.K. Rowling hat Stephen King blockiert bei Twitter. die haben sich einen Twitter-Fight geliefert, weil nämlich Stephen King die Trans-Community unterstützt und getwittert hat.
Siehst du?
Trans women are women.
So, cisgender ally, Stephen King. Finden wir gut. Können wir mal einen Podcast einladen. Naja, gut. Also, genug zu John Cleese. Nächste Woche geht's wieder um was Lustiges. Aber ich würde sagen, davor machen wir noch hier unsere Cross-Promo müssen wir noch, oder?
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute einen neuen Podcast von Das Ding. Und zwar Fühle ich mit Lina Larissa Strahl.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühle ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühle ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.
Fühle ich findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
Oh, das war heute auf jeden Fall eine stimmungsgeladene Folge, Caro. Too many Tabs teilt aus, aber es war mal gut, wir mussten uns von der Seele reden.
Ja, und wenn ihr auch offene Tabs habt, dann schickt ihr uns doch einfach zum Beispiel per DM an unsere Socials. Da bist du @MiguelRosA und ich bin @CaroWorps. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Miguel, wie geht's nochmal?
TooManyTabs@ndr.de.
Ah ja, so war ich vergesse es echt jede Woche.
Bist aber auch ein bisschen schusselig mit den E-Mails.
Ja, manchmal. Okay, dann bis nächste Woche. Da hören wir uns alle wieder und empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Und ja, und so weiter und so fort. ihr wisst eh. Okay,
starke Abmod. Tschüss. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many